Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches, nüchternes Leben. Heute mit Jana und Benno.
Hallo lieber Benno, schön, dass du wieder da bist.
Jana, hallo, ich freue mich.
Ich habe mir gedacht, wir reden heute mal darüber, wie wir beide eigentlich nüchtern geworden sind. Ich meine, meinen Weg kennen die meisten, die uns zuhören, ja wahrscheinlich schon. Deswegen wird vor allem dein Weg interessant sein. Aber mich interessiert eben auch so ein bisschen der Vergleich, um auch darzustellen, dass es einfach so viele verschiedene Wege gibt, nüchtern zu werden und dass man auch nicht unbedingt aufgeben soll, bloß weil es vielleicht nicht gleich klappt oder nicht so klappt wie zum Beispiel bei mir, die ich ja echt sehr viel Glück und einen sehr, ja, man muss schon fast sagen, smoothen Weg in die Nüchternheit hatte. Und deswegen, ja, würde mich mal sehr interessieren, wenn wir da ein bisschen darüber reden. Und ich würde gerne auch gleich mit dir starten. Magst du mal sagen erstmal, wie lange bist du eigentlich schon nüchtern?
Also ich bin jetzt 2 Jahre und irgendwas nüchtern. Und genau, soweit erstmal, so bin ich nüchtern. Und ja, ich weiß natürlich, dass mein Weg in die Nüchternheit ein anderer war als bei dir. Aber ich fange jetzt einfach mal an zu erzählen.
Ja, voll gerne.
Also ich hoffe, dass die Hörer mir das nachsehen, wenn ich das jetzt so formuliere. Mein Problem, in große Anführungsstrichen gesetzt, war, dass ich vergleichsweise wenig Alkohol getrunken habe. Also ich war jetzt nicht so ein Hardcore-Trinker und habe also vor allen Dingen viel und harte Alkoholika konsumiert, sondern ich habe nur Wein getrunken und schon regelmäßig viele Male die Woche. Aber jetzt nicht so, dass ich dann jeden Abend eine ganze Flasche oder so geleert habe oder noch mehr. Was ja, wenn man sich die Soberbubble anguckt und mit Menschen spricht, durchaus nicht selten vorkommt. Und insofern, um das jetzt mal gleich vorwegzuziehen, war ich dem Gedanken und dem Modell des kontrollierten Trinkens eigentlich sehr aufgeschlossen und habe immer gedacht, es muss doch irgendwie einen Trick geben, dass man das besser steuern kann. Und das war eben mein Problem, beziehungsweise ich würde es gerne heute so formulieren, das war die große Herausforderung. Und da möchte ich auch eine Lanze brechen für all diejenigen, die eben sagen, die Frage oder die Menge dessen, was man trinkt, ist die Herausforderung und ist die entscheidende Größe, um jemandem nahezulegen, nüchtern zu werden. Davon halte ich überhaupt nichts, sondern wir haben das an verschiedenen Stellen hier schon gehabt. Entscheidend ist für mich immer die Frage, erfüllt der Wein, der Alkohol, in meinem Fall jetzt der Wein, eine Funktion? Und das war mir schon sehr, sehr lange klar, dass das, ja, mal so jetzt mit der Erfahrung dessen, was ich heute alles weiß und auch erarbeitet habe und was wir auch zum Teil hier schon im Podcast ausgetauscht und geteilt haben. Für mich hatte Wein vor allen Dingen und in allererster Linie die Funktion, mein Nervensystem zu regulieren. Ich darf kurz nur das einmal einordnen. Wenn man mit intensiven Gefühlen, mit Ängsten und wie eben hier dargestellt mit Traumafolgen zu tun hat, dann heißt das immer auch, dass man sehr schnell ein dysreguliertes Nervensystem hat. Das heißt, dass man entweder immer so etwas übererregt ist, das heißt, man ist immer so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung oder immer ein bisschen angespannt, oder aber man ist eben untererregt, das heißt, man ist im Grunde genommen taub und dumpf und abgeschaltet. Wir haben darüber gesprochen, deswegen nur so viel, was ich mit Nervensystem regulieren heißt. Und das erste Glas Wein hat mir dann schon geholfen, das Gefühl zumindest eine Zeit lang zu haben, auch du bist gar nicht desreguliert, sondern bist gut drauf. Und das kann man nun in vielen Berichten, Ratgebern nachlesen, dass eben substanzgebundene Drogen, allen voran der Alkohol, eben sehr schnell einem das Gefühl geben, man kann damit dieses dysregulierte Nervensystem auf elegante Weise regulieren, was natürlich vorne und hinten überhaupt nicht funktioniert. Aber es waren eben geringe Mengen für mich erforderlich, um das zu machen. Und insofern habe ich gedacht, dann machst du mal Pause, dann machst du mal länger Pause und ab dann kannst du das besser steuern.
Also hattest du dann, weil du meintest jetzt auch besser steuern und so, hattest du dann schon irgendwie das Gefühl, dass es zu oft dann in dem Fall ist, weil zu viel, wenn du sagst, es war jetzt nicht so viel von der Menge her, aber es war dann zu oft, hast du dir das dann schon während der Alkoholzeit noch gedacht und hast dann gesagt, aber mach ich mal lieber Pause oder so?
Ich bin ja, um es jetzt auch in diesem Podcast zu erwähnen, schon etwas älter als du. Und insofern würde ich schon sagen, dass ich einen sehr langen Zeitraum hatte, wo ich die Ahnung hatte, du benutzt den Wein nicht nur als Genussmittel. Was für mich überhaupt kein Thema war, dass ich Alkohol als sozialen Schmierstoff brauchte. Darüber bin ich sehr dankbar. Das war also überhaupt nicht notwendig, sondern es war so, dass ich es eben, vor allen Dingen, wenn ich alleine war, Wein getrunken habe und den Wein genutzt habe. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, dass ich besonders gerne Wein trinke, wenn ich alleine bin. Und um deine Frage jetzt auch noch konkret zu beantworten, natürlich habe ich im Laufe der Jahre, wenn auch sehr langsam ansteigend, gemerkt, dass es immer etwas mehr im Schnitt brauchte, um diese Nervensystemregulation hinzubekommen. Und spätestens als mir das klar war, und das war bestimmt 5, 6, 7 Jahre, bevor ich nüchtern geworden bin, schon irgendwo in meinem Kopf drin, war klar, hier passt was nicht. Naja, und dann macht man die Tests. Ich will das alles nicht wiederholen. Das kennen wir aus vielen Blogs und Podcasts. Und man stellt ja immer wieder fest, man hat kein Problem. Es ist alles super und man ist ja völlig im risikolosen Bereich. Und dann macht man das wieder ein bisschen weiter. Und richtig nachdenklich geworden bin ich dann, als ich gemerkt habe, dass dazu körperliche Schwierigkeiten kamen. Bei mir war das dann schon nach geringen Mengen ein katastrophaler Schlaf. Und dann begann, 3 Jahre bevor ich nüchtern geworden bin, eine Phase, die die schlimmste war. Und das möchte ich auch hier an dieser Stelle bewusst so sagen, um den Zuhörern Mut zu machen, aber auch ja, Illusionen zu zerstören. Ich habe dann eben, was ich schon angedeutet habe, vorhin versucht, 4 Wochen nicht, ein Vierteljahr nicht. Und das war gruselig, weil mir ging es dann nach den 4 Wochen gut. Mir ging es nach dem Vierteljahr richtig gut. Und das war so ernüchternd im wahrsten Wortsinne, so desillusionierend, dass sich danach im Umgang mit dem Wein nichts geändert hatte, sondern das war alles so wie vorher. Es gab da nicht mehr Kontrolle, nicht nur ein halbes Glas oder an bestimmten Tagen einfach zu sagen, nee, heute nicht, das war alles nicht da.
Ja, aber inwiefern war das desillusionierend?
Weil ich immer wieder gedacht habe, wenn du jetzt ein Vierteljahr nichts trinkst.
Ach so, okay, du dachtest, danach hast du die Kontrolle und es war nicht so.
Danach habe ich die Kontrolle.
Ah, okay. Mhm.
Danach bin ich der Weinheld.
Mhm, okay.
Und dann, auch das möchte ich bewusst teilen, und dann habe ich richtig Angst bekommen, weil ich gemerkt habe, jetzt bist du in so einem On-Off, auch ganz bewusst gewählt dieses Wort, und am Ende kommst du aber immer wieder zurück zum Wein. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich diese Verzweiflung, dieses Gefühl, dass ich bin dem bin nicht nur meinen Gefühlen, jetzt bin ich auch noch dem Wein ausgeliefert und der holt mich immer zurück, so schon dolle Formulierungen. Um das dann auch noch irgendwie nicht spüren zu müssen, waren dann auf einmal doch ein Glas mehr pro Abend oder vielleicht sogar 2 Gläser mehr pro Abend erforderlich. Und dann habe ich es eben schon gesagt, dann habe ich es wirklich mit der Angst bekommen. Und ja, ich möchte auch das hier teilen. Der Wendepunkt, der entscheidende Punkt war, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich habe dann auch Quidlit gelesen, immer wieder gut. Ich habe die damals noch sehr wenigen deutschen Podcasts gehört und vor allen Dingen die amerikanischen. Und das war schon tough, dass das oft Menschen waren, die nur so wenig getrunken haben, wie ich auch das alles bewusst jetzt so formuliert. Und ich habe dann etwas gemacht, was ich jedem empfehle. Eines der härtesten Momente in meiner persönlichen Entwicklung, vor allen Dingen, wenn es um den Alkohol geht. Ich bin mal zu einer Art Suchtberatungsstelle gegangen. Es war nicht eine ausdrückliche Suchtberatungsstelle, aber dort waren Suchtberater. Und habe mich da hingesetzt und habe das mal so geschildert. Und ich merkte, wenn ich das hier so offen sagen darf, im ersten Moment waren die Menschen, denen ich dort begegnet bin und dann die wunderbare Frau, mit der ich gesprochen habe, extrem überrascht, mich dort zu sehen. Fit, helle, klar, Beruf und so weiter und so fort. Also das war schon so, ich war da jemand, der da nicht so, oder war ein Typus, der da nicht so häufig auftaucht. Und dann habe ich das geschildert. Und ein Teil von mir hatte natürlich die Hoffnung, dass die sagt, nee, also jetzt gehen Sie mal nach Hause, nehmen Sie das mal alles nicht so ernst und entspannen Sie sich mal. Sie hören hier die Flöhe husten. Das hat die aber nicht gemacht. Die hat mich angeguckt. Ich werde die Szene nie vergessen und hat gesagt, das sind keine großen Mengen, die Sie trinken, aber Sie haben keine Kontrolle über Ihren Weinkonsum. Und deswegen gibt es für Sie nur eine Lösung. Hören Sie auf.
Ach, krass.
Ich habe da gesessen, wie vom Donner gerührt. Ich war, also der Moment, wenn ich den jetzt so erinnere, ist wie, als wenn die Zeit stillsteht. Weil ich hatte jetzt zum ersten Mal offiziell die Bestätigung, dass ich ein Problem habe. Und wir haben dann überhaupt nicht über solche Fragen, ob man das schon Alkoholiker nennt oder Gray Area Trinker oder sowas. Die Frau, die war einfach so gut, die hat einfach nur gesagt, Sie haben da nicht die Kontrolle drüber und darum gibt es für Sie nur die Lösung, aufzuhören. Ja, ich habe es dann irgendwie bis nach Hause geschafft und saß dann da, war zu dem Zeitpunkt auch noch so ein Typ, ich hatte mit niemandem anders darüber gesprochen, wir hatten, glaube ich, noch keinen Kontakt, ich weiß es nicht. Also ich hatte auf jeden Fall keinen Kontakt zur Sober-Szene und dann habe ich noch versucht, das zu ignorieren. Ich glaube, es ist auch nicht so ganz untypisch. Und dann weiß ich gar nicht genau, wie das war. Es hat dann noch ein paar Tage gedauert und dann habe ich einfach gesagt, jetzt trinkst du heute nichts. Also ich habe dann einfach angefangen, heute nichts zu trinken und habe dann gar nicht gesagt, so, das ist jetzt für immer oder für 30 Tage. Ich habe wirklich gesagt, ich trinke heute nichts und habe das aber dann auch eingerahmt, indem ich bewusst das in einer Zeit gemacht, in der ich nicht besonders beruflich herausgefordert war und nicht andere schwierige Termine oder Themen anstanden. Und das möchte ich an dieser Stelle auch wirklich dankend erwähnen. Ich habe dann den Kurs von der Nathalie Stüben gebucht. Das ist so ein Online-Selbsthilfekurs. Die ersten 30 Tage ohne Alkohol. Ich glaube, den Kurs gibt es nach wie vor. Und der war inhaltlich gut. Aber das Entscheidende war, dass ich mich jeden Morgen wie so ein kleines Kind auf die nächste Lektion gefreut habe. Denn ich war ja morgens schon nach dem ersten Tag, aber dann nach 3 Tagen deutlich frischer, wacher. Und ja, dachte mir, jetzt muss ja mal irgendwas mit dieser Nüchternheit machen. Und das war einfach schön, weil der Kurs dann eine Struktur und einen Rahmen vorgibt. Und eben auch, ja, sehr, sehr nüchtern ist im Sinne von aufpassen. Nach den ersten Tagen der Euphorie kommt es auch irgendwann anders und dann hat man da die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Und das war gut, dass ich nicht wieder in diesen Gedanken abrutschte, naja, wenn du das jetzt 30 Tage durchhältst, dann wird ja alles wieder gut. So, das waren mal so die ersten Facetten und jetzt frag gerne nochmal nach, aber das war jetzt mal so sehr konkret mein Weg.
Du meintest ja auch, um jetzt nochmal gleich auf den Kurs zu kommen, dass dir da extrem die Community geholfen hat. Also damals war das ja noch in dieser Facebook-Gruppe, das ist jetzt heutzutage anders. Aber das hat dir ja auch ziemlich geholfen, hast du gemeint, ne?
Ja, das hat, stimmt, das habe ich jetzt so ausdrücklich noch nicht erwähnt. Es war eine Community, das muss man vielleicht auch dazu sagen, die hatte damals schon sich aus Menschen, die irgendwie über diesen Kurs den Weg zur Nüchternheit gefunden hatte, gebildet. Und die auch alle Fans waren von Nathalie Stüben. Und die, da gab es so eine Facebook-Gruppe, genau, so war das. Und nur entscheidend war, dass ich eine Gruppe hatte, die, wo ich drin war. Das war jetzt nicht so wichtig, dass das von der Nathalie Stüben oder von irgendjemandem anders organisiert war. Wichtig war, und insofern ist das ganz toll, was du gesagt hast, in so einer Gruppe zu sein, um eben einfach, ja, ich habe viel gelesen, ich habe erst später geschrieben, wie ich so bin, erstmal genauer gucken, wie läuft das da so und nicht, dass ich mich da blamiere und so. Kennt der eine oder andere vielleicht auch. Und was ich da tagtäglich gelesen habe, das war so wie in meinem Leben und so normal. Und also ich habe gemerkt, die sind alle mehr oder weniger so drauf wie ich. Und das sind nicht alles eben Extreme oder die haben keine extremen Probleme mit Alkohol. Wobei ich eben nochmal sagen möchte, ich glaube da nicht dran. Nur das sind so gesellschaftliche
Narrative.
Narrative, genau. Gute Formulierung. Deswegen bemühe ich die jetzt. Ein Tipp in diesem Kurs von Nathalie Stüben ist, in Anlehnung an Brené Brown, da können wir auch gerne mal eine Podcast-Folge drüber machen, liebe Hörer, wenn ihr das möchtet. Da geht es nämlich um Scham. Und das beste Mittel, das vertritt sie so, ist eben ja, Transparenz, Offenheit im Umgang mit der Scham. Und das habe ich natürlich nicht gleich im Großen gemacht, sondern ich habe mich dann in dieser Gruppe geöffnet. Und das war so überwältigend, da was zu schreiben und dann Reaktionen zu bekommen. Und ja, es sind einige Bekanntschaften, interessanterweise wirklich virtuelle Bekanntschaften entstanden, die auch weiter tragen. Ab und zu hat man sich auch getroffen und das ist schon etwas sehr, sehr Hilfreiches, wenn man einfach merkt, man ist nicht alleine unterwegs, kann sich austauschen und weiß dann, wo man einfach mal was schreiben kann. Ich kann nämlich daran erinnern, es gibt, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet, manchmal, vielleicht weißt du, diese Abkürzung dieses Phänomens, sonst liefern wir das irgendwie nach, so nach 100 Tagen nochmal so ein Erleben von Schwere und von Schwere, vielleicht auch nochmal von einem extremen Craving. Bei mir war das eher so eine Dunkelheit und eine Schwere, also das hat so ein bisschen was Depressives. Und das habe ich dann einfach in der Gruppe formuliert und habe dann eben da Leute gehabt, die gesagt haben, ging mir genauso, und wir haben uns dann zusammen auf die Suche gemacht und festgestellt, dass das also ein erforschtes Phänomen ist, dass eben bestimmte Leute einfach nochmal so nach 100 bis 180 Tage da das Gehirn nochmal irgendwie verabschiedet und das dann unter Belastung und Schmerzen tut. So, und das ist nicht schön, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, wie ich immer so schön sage, solche Phasen, und dann aus so einer Community zu hören, hey, habe ich auch hinter mir und warte mal ab und es kommt dann anders und so weiter und so fort, das ist einfach toll.
Ja, deswegen sage ich auch immer wieder, dass es so, so wichtig ist, dass man sich eben irgendwie Gleichgesinnte sucht, sei das jetzt irgendwie ein Sober Buddy oder sei das jetzt halt eben Instagram, die Sober Bubble dort. Da gibt es ja wirklich jetzt viele Kanäle, denen man folgen kann, und es kommen gefühlt irgendwie jeden Tag neue dazu. Oder eben solche Gruppen oder eben auch physische Selbsthilfegruppen. Da gibt es ja jetzt auch nicht nur AA, wenn man da jetzt nicht so gerne hin möchte. Und das ist einfach so extrem wichtig, dass man so eine Community hat, damit man sich eben nicht alleine fühlt. Und halt, wie du sagst, merkt, es geht anderen genauso, weil ich glaube, das ist so ein Knackpunkt. Und deswegen schämt man sich ja auch so. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle mit unseren Geschichten rausgehen, damit die Gesellschaft einfach merkt, nee, es geht gefühlt 90% der Menschen so mit diesem Alkohol. Und es liegt vor allem auch am Alkohol und nicht an uns. Und es ist komplett normal und man muss sich da nicht für schämen. Und vor allem, man muss nicht irgendwie erst das typische Bild eines Alkoholikers sein, der morgens schon zum Wodka greift etc., wir kennen es alle. Sondern, dass man halt sehr viel früher schon ein Problem hat, nämlich in dem Sinne, wenn man Alkohol konsumiert, weil Alkohol ist das Problem.
Genau, also absolut. Und ich möchte wirklich, dass dick unterstreichen. Und das Schöne an der, ich weiß gar nicht, ob es da einen besseren Begriff mittlerweile für gibt, an dieser auch in Deutschland erstarkenden Soberbewegung, sind eben die unterschiedlichsten Formen von Gruppen. Und ich möchte wirklich nochmal deutlich sagen, auch AA hat sich vielleicht nicht in allen Gruppen, aber in vielen Gruppen angepasst an die moderne Zeit. Und es lohnt sich, glaube ich, da mal reinzuschauen, sich das anzuschauen. Es gibt dann eben die Gruppen rund um die verschiedenen Suchthilfestellen. Für mich war aus verschiedenen Gründen so eine Gruppe hier am Ort etwas schwierig, aber für mich war dann die etwas anonymere Online-Form das gute Hilfsmittel. Und wie gesagt, da ist für jeden Topf, wie es auch so schön heißt, ein Deckel. Und das hilft, und das hilft vor allen Dingen, wenn man eben, ich sag mal, die 90 Tage, die 180 Tage oder auch das erste Jahr hinter sich hat. Denn das ist ja letztlich auch das, was wir mit diesem Podcast versuchen wollen. An der Stelle noch einmal die Aufforderung, gebt uns Feedback, ob es uns gelingt, was fehlt. Aufforderung Ende. Dass die Entscheidung oder die Arbeit an der Nüchternheit sicherlich am intensivsten in der ersten Zeit ist. Das ist unbestritten. Aber die Gefahren, ich will das bewusst mal so sagen, die lauern später. Wenn man dann eben denkt, und das war bei mir so, wenn man dann eben denkt, man hat das alles im Griff. Und das ist fast schon so ein bisschen eine Arroganz dem Alkohol gegenüber. Die ist nicht ganz ungefährlich und da helfen eben Gruppen. Und das Zweite, die Themen kommen nach und nach hoch. Ich selber bin einer, der hat eigentlich Zeit seines Lebens immer Tempo, Tempo, Tempo gemacht. Und ich muss in dieser Lebensphase einfach lernen, dass ich Gefühle, dass ich nenne das die Seele, die Zeit nimmt, die sie braucht, um sich zu zeigen. Und das ist oft eben nicht Tempo, Tempo. Und da, wenn man diesen Weg geht, dann Menschen und eine Gruppe an der Seite zu haben, das ist so wohltuend. Mhm. Und Jana, du bist ja Expertin, was diese Gruppen anbetrifft, in Shownotes oder wie das heißt, da stehen ja auch immer viele Angebote drin. Da findet ihr etwas, also überlegt das. Und sonst könnt ihr uns, das haben wir jetzt ja schon ein, zwei Mal erlebt, auch direkt fragen, dann können wir vielleicht auch noch mit Ideen helfen.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Ja, absolut. Ich würde gerne noch eine Frage stellen. Das, was unseren Weg nämlich am deutlichsten unterscheidet, finde ich persönlich, ist ja, dass du quasi nüchtern wurdest und dann trotzdem noch, also dann haben wir uns ja auch irgendwann kennengelernt, also du hattest mir dann irgendwann geschrieben, ich weiß noch ganz genau, wie ich deine Mail gesehen habe, mir erstmal dachte so, okay, ist das jetzt irgendwie so ein Scam oder was will der Mensch von mir?
Liebe Hörer, ich möchte, dass ihr das hört, wie ich von Jana als erstes eingeschätzt wurde. Und jetzt sprechen wir hier zusammen Podcast auf. Es war ein langer Weg.
Naja, sagen wir mal so, ich war ja sehr offen grundsätzlich, bin ich ja immer, und habe die dann einfach mal zurückgeschrieben, weil mir gedacht, das kann ja nichts passieren.
Und sie hat mir eine Chance gegeben und ich habe sie genutzt.
Und ich bin sehr froh darüber, dass ich einen tollen Freund in dir gefunden habe und einen Podcast-Partner. Genau. Und ich durfte dich deswegen ja dann auch schon weiter auch begleiten. Wir haben ja auch viel natürlich dann über Nüchternheit gesprochen, vor allem in der Anfangsphase. Und was ich eben so spannend finde, dass du ja noch wenige Punkte hattest, aber ich weiß nicht wie oft, 2-3 Mal, wo du dann gesagt hast, zu dem und dem Anlass gehört jetzt irgendwie dann doch nochmal ein Wein und hast es dann nochmal probiert und hast immer wieder gemerkt, nee, das geht gar nicht. Ich möchte das nicht mehr. Möchtest du da vielleicht nochmal was drüber erzählen, weil das finde ich eben so wichtig auch zu sagen, dass es eben bloß, weil man dann, wie auch immer man das nennen will, ja, ob das jetzt ein Rückfall ist oder ein Vorfall oder was auch immer, oder man probiert es jetzt doch nochmal aus mit kontrolliert oder was auch immer, dass diese Punkte aber passieren können, aber dass das nicht heißt, dass man jetzt all die vorherige Arbeit über Bord schmeißen muss und dass man jetzt nicht mehr plötzlich ad hoc nüchtern lebt, sondern dass man sagen kann, das ist ein Weg und manchmal nimmt der Weg Abzweigungen oder manchmal geht man auch zwei Schritte zurück, aber man geht trotzdem vorwärts. Und wenn man das vor allem gut reflektiert und auch merkt, was an den Punkten eben nicht geil war und weshalb man das nicht mehr möchte, kann das einem halt sehr helfen, letztendlich in eine stabile Nüchternheit zu kommen.
Ja, im Grunde genommen hast du die Frage perfekt beantwortet. Also die Welt, in der ich groß geworden bin, in der ich geprägt worden bin, ist eben die, und ich glaube, die allermeisten von uns erleben das ja auch so, dass zu bestimmten Anlässen Alkohol dazugehört oder war bei mir lange auch eine Überzeugung, es gibt Dinge, die kann man nur mit Alkohol feiern oder da kann man sich nur mit Alkohol wirklich belohnen. Und ja, wir haben ja bei einem der letzten Podcast-Folgen schon über Dilemmata gesprochen und ich habe das dann in diesen Momenten wirklich als so ein Dilemma erlebt, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte das nicht mehr, und da war diese Begegnung mit der Frau eben auch immer sehr hilfreich. Die Aussage stand nun mal. Und dann auf der anderen Seite diese tief sitzende Überzeugung, nee, also da muss jetzt aber mal wirklich, was weiß ich, ein Champagner her oder so. Und ja, ich durfte dann eben dieses Dilemma erkennen und habe dem, und insofern finde ich das toll, wie du das formuliert hast, nachgegeben. Habe das überhaupt nicht als Rückfall erlebt. Ich bin da nicht irgendwie abgestürzt oder so. Aber genau wie du es beschrieben hast, ich habe mich danach unauthentisch mit mir selber gefühlt. Macht das Sinn, die Formulierung? Ich hab mich nicht ehrlich mit mir selber gefühlt. Und das war für mich eine der ersten Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, dass solche Überzeugungen, andere sprechen ja von Glaubenssätzen, das mag ich nicht so gerne, den Begriff, solche Überzeugungen eben auch im fortgeschrittenen Leben neu gedacht werden können. Und dieses Dilemma habe ich heute nicht mehr. Und insofern hat mir das sehr, sehr geholfen, die Erfahrung, dass ich dann danach irgend so eine innere Diskussion erlebt habe und die konnte ich dann auch nicht mehr unterdrücken. Was hast du denn da jetzt gemacht? Und das ist aber, genau, es ist nicht stimmig. Das war das Wort, nachdem ich eben gesagt habe. Es war für mich nicht mehr stimmig. Und das war eben einer der Erfolge, der Geschenke, so ist es besser formuliert, der Nüchternheit, dass ich diese Nichtstimmigkeit überhaupt fühlen durfte, weil ich eben wieder in Kontakt mit mir gekommen bin. Und das Zweite, das möchte ich ganz dick unterstreichen, dieses Wort Rückfall. Das ist schon wichtig und das hat auch seine Bedeutung. Aber in diesem Fall war es nicht ein Rückfall, sondern es war für mich überhaupt nicht, sondern es war für mich eine abschließende Besiegelung, Bekräftigung meiner Entscheidung.
Ja, ich finde es auch so wichtig, einerseits eben natürlich dem Wort Rückfall oder diese Sache, die dann passiert, jetzt nicht den Wert abzusprechen oder also den negativen Wert ja in dem Sinne abzusprechen und nicht zu sagen, nee, das ist nicht schlimm. Es gibt sehr viele Menschen, für die ist das sehr, sehr schlimm. Es gibt auch Menschen, für die ist es hilfreich, die Angst davor zu haben und deshalb auch nie wieder Alkohol zu trinken. Natürlich gerade Menschen, die irgendwie körperlich abhängig waren, da ist es natürlich wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass sie keinen Alkohol mehr trinken. Und ich bin ja absolut die Verfechterin davon, dass man wirklich gar keinen Alkohol trinkt, auch nicht irgendwie willentlich in irgendwelchen vermeintlich alkoholfreien Getränken etc., obwohl man das ja natürlich selber entscheiden kann. Aber ich finde es auch wichtig, dass man dem Ganzen so ein bisschen diese Angst und dieses krass negativ Besetzte nimmt, wenn man doch noch mal aus Versehen oder vielleicht auch mal willentlich Alkohol getrunken hat. Klar, wenn du jetzt da irgendwie jedes Mal hart abgestürzt wärst, ja, wie das manchen Menschen passiert, dann ist das auch nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn man jetzt so wie du dann sagt, okay, keine Ahnung, klar, es war das die Sucht, die dann wieder kam und das jetzt doch nochmal ausprobieren wollte. Es war jedes Mal trotzdem ein Schritt nach vorne, auch vielleicht nur ein halber, weil du konntest es reflektieren und es hat dir mehr gezeigt, ich will das nicht mehr. Und der andere Punkt ist auch, ich zum Beispiel, ich habe, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so, habe ich tatsächlich aus Versehen mal Bier getrunken mit Alkohol, weil meinem Freund statt einem alkoholfreien 0,0er Bier ein alkoholhaltiges Bier gegeben wurde und er mir das, also ich habe halt probiert, weil er meinte, ach guck mal, das schmeckt voll gut. Also diese Marke, die kannten wir halt noch nicht. Und dann hatte ich das halt probiert. Und dann hatte ich tatsächlich auch noch überlegt, ob ich wechseln soll, weil ich hatte da halt so eine Traubensaftschorle zu dem Zeitpunkt. Habe das dann aber nicht gemacht. Aber selbst wenn ich es gemacht hätte oder selbst dieser eine Schluck, für manche Leute ist das dann ja der Rückfall oder ich habe wieder Alkohol getrunken oder so, ne? Aber dadurch, das hat nichts in mir ausgelöst. Ich habe es in keiner Weise willentlich gemacht und ich weiß, wie fest ich davon überzeugt bin, dass ich nie wieder in meinem Leben willentlich Alkohol trinken will. Das ist nichts Schlimmes gewesen. So. Und ich möchte den Menschen da so ein bisschen diese Angst vornehmen, was nicht heißt, dass man jetzt einfach irgendwie dann doch wieder mal was trinken kann, weil das soll es nicht sein. Aber wenn es wirklich mal aus Versehen passiert, Das ist nicht dramatisch.
Nein, nein.
So.
Genau, also wir wollen jetzt nicht sagen, ihr müsst alle nochmal einmal was trinken, um festzustellen, dass er das doof findet und um das zu bekräftigen, das ist überhaupt nicht unser Ziel und ich glaube wirklich, ohne dass ich mich da auskenne, also hier betrete ich jetzt ganz, ganz dünnes Eis, dass es natürlich irgendwie eine Abhängigkeitsform gibt, wo auch schon der erste Schluck tödlich ist, im wahrsten Wortsinne. Aber ich sag mal, bei diesen Grey Area Trinkern darf da auch ein Hauch von Gelassenheit sein, wenn es denn mal passiert. Man fängt nicht wieder bei Null an. Wo man dann allerdings sofort handeln muss und da würde ich auch sagen, sich Hilfe holen muss, wenn man merkt, ich komme da jetzt überhaupt nicht mehr raus und das wird jetzt auch schlagartig mehr. Also wenn das nicht bei so einem Mal bleibt, sondern 2, 3, 4 Abende hintereinander passiert. Also das ist nicht die Situation, von der wir hier sprechen. Dann müssen andere Dinge passieren. Jana, jetzt mache ich mal einen harten Cut, denn ich durfte viel berichten. Magst du denn, beim letzten Punkt hast du das ja schon gemacht, so ein bisschen deinen Weg dagegen stellen oder Unterschiede markieren?
Ja, also ich meine, mein Weg ist ja relativ bekannt für alle, die den Podcast jetzt schon ein bisschen länger verfolgen. Aber ich kann es gerne natürlich nochmal anreißen. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, Alkohol zu trinken und ich habe es ungefähr bis ein halbes Jahr, bevor ich aufgehört habe, kein bisschen hinterfragt. Jedenfalls nicht aktiv. Ich hatte dann in den letzten Jahren, bevor ich aufgehört habe, zwar schon so, zum Beispiel hatte ich einen Kalender, da habe ich drin reingeschrieben, an wie vielen Tagen ich Alkohol getrunken habe und an wie vielen Tagen ich geraucht habe oder so. Weil ich natürlich da irgendwie unterbewusst schon wusste, boah, es ist ein bisschen viel, aber ne, wir waren halt in der Ausbildung, wir haben da alle super viel getrunken im Theater. Ja, ich habe schon gemerkt, dass mir das nicht so gut tut, aber so wirklich reflektieren konnte ich das in dem Moment nicht. Ich hatte halt diesen Kalender, ich habe da auch reingeschrieben, keine Ahnung, wie oft ich spazieren gehe oder so. Also es war mehr so ein Tracking, ne, Gesundheitstracking, Selbstoptimierungstracking. Und ich hatte, ich weiß gar nicht, habe ich mir wirklich mal Trinkregeln eigentlich aufgestellt? Wenn, sehr selten, also nicht wirklich. Also so dieses Aktive, was man viel aus den Podcasts und der Szene kennt, das war bei mir gar nicht so wirklich der Fall. Ich hatte dafür halt ziemlich viele dramatische Momente. Also mir ging es einfach an sehr vielen Abenden sehr schlecht, was meiner Meinung nach einfach konstant daran lag, dass ich da eben Alkohol getrunken habe und deswegen in gar keinem Kontakt zu mir stand und mich deswegen natürlich richtig schlecht habe behandeln lassen, in schlimme Situationen begeben habe, einfach nicht auf mich geachtet habe und komplett gegen meine Natur gelebt habe im Grunde. Und deswegen mich dann auch langsam, sukzessive, kann man sagen, in so eine Depression getrunken habe. Also meine Depression war definitiv alkoholische Natur. Die war relativ schnell weg, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Man kann nicht sagen, es ging einem von uns beiden jetzt schlechter oder nicht schlecht. Das sind komplett verschiedene Wege. Und das ist ja auch das, was ich mit dieser Folge so ein bisschen zeigen möchte. Es geht ja auch nie, und das habe ich auch während der Alkoholzeit, das mochte ich noch nie, wenn Leute so, ich sag's mal plakativ, Schwanzvergleich gemacht haben, wem es jetzt schlechter geht. So, das habe ich noch nie verstanden. Obwohl ich war schon immer relativ weit oben dabei, wenn man es jetzt mal wirklich ausnimmt. Aber das macht ja keinen Sinn. Also das finde ich total schwachsinnig. Wenn ich jetzt überlege, ja, was ist eben der Unterschied? Also ich denke mal, ich habe es viel später gemerkt oder reflektiert, dass der Alkohol ein Problem sein könnte. Habe dann aber wahrscheinlich wesentlich schneller ging es dann bei mir zu dem Punkt, dass ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Ich würde mal sagen, ich bin auch ein bisschen rigoroser. Vielleicht liegt das auch an meinem jugendlichen Leichtsinn. In meinen Einstellungen bezüglich Alkohol und Nüchternheit und diesen Sachen. Also so langsam bekehre ich dich natürlich, aber am Anfang warst du da noch entspannter eingestellt. Was könnte noch der Unterschied sein?
Du hast dir keine Gruppe gesucht.
Das stimmt, nur partiell. Also ja, ich habe mir keine Sober-Gruppe gesucht, aber ich habe ein halbes Jahr, bevor ich aufgehört habe, angefangen zu Al-Anon zu gehen. Und das ist eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von alkoholkranken Personen. Funktioniert genauso wie AA, nur dass da halt Co-Abhängigkeit und nicht Alkohol bearbeitet wird. Und in der Gruppe ist gar nicht... Ich glaube, die meisten trinken sogar, zwar selten, aber trinken sogar Alkohol. Genau, und also von daher, ja, wir haben natürlich auch viel über eigenes Trinken irgendwie reflektiert, vor allem ich dann. Und ich war auch tatsächlich, genau, davor, bevor ich zu Al-Anon gegangen bin, war ich auch mal bei einem AA-Meeting, das weiß ich noch. Und das war auch sehr beeindruckend, aber da waren auch wirklich viele Menschen, denen es mit Alkohol sehr, sehr schlecht ging. Erschreckend beeindruckend war da der Mann, der die Gruppe geleitet hatte. Der hat auch wirklich neurologische Schäden vom Alkoholkonsum davongetragen. Also das war echt krass zu sehen. Und da hat mir ein älterer Mann nach Abschluss, ja wahrscheinlich hat er es halt auch irgendwie gemerkt, weil damals habe ich selber noch getrunken und habe bestimmt auch irgendwie sowas in die Richtung gesagt, dass das für mich nicht schlimm ist oder keine Ahnung. Und der hatte mir dann das blaue Buch von den AA geschenkt. Und das habe ich auch gelesen. Das hat mich auch sehr tief beeindruckt zur damaligen Zeit. Aber genau, so eine Sober-Gruppe hatte ich in dem Sinne nicht. Also ich bin dann halt relativ schnell, bin ja Januar nüchtern geworden und im November habe ich dann angefangen, meinen Kanal aufzumachen. Von daher habe ich da ja dann schon auch so eine Community gehabt und durch Instagram auch so ein bisschen selbst aufgebaut, kann man sagen. Genau.
Also Jana würde das nie von sich selbst behaupten, aber für mich gehört sie mit zu den Sober-Pionieren im großen Bereich von YouTube, Social Media. Und insofern warst du bei den Anfängen mit dabei und hast quasi dir damit die Gruppe und die Community selber geschaffen.
Ja, das stimmt.
Was für viele damals im deutschsprachigen Raum, vor allen Dingen in der Zeit, bevor du angefangen hast, wirklich ein Problem war. Das ist außer AA.
Ja.
Und also das möchte ich auch immer wieder erwähnen, neben AA gibt es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten auch Selbsthilfegruppen, die sich um die Träger der Suchthilfe machen, sei es die Caritas, sei es das Blaue Kreuz und
Guttempler
und so weiter und so fort. Und auch das lohnt sich, da mal hinzugehen. Das nur noch mal am Rande, aber eben diese modernen Formen online und nicht nach den guten, gleichwohl ungewöhnlichen Regeln von AA ablaufend und so weiter und so fort, das gab es damals nicht und da hat Jana Pionierarbeit mitgeleistet.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch ein weiterer Unterschied ist, berichtige mich da gerne oder erzähl gerne, wie das bei dir war, von wirklich dem Tag an, wo ich aufgehört habe oder beim nächsten Tag aufgewacht bin ich sehr stolz mit dieser Nüchternheit umgegangen. Hab das zwar im familiären Umfeld aus diversen Gründen nicht sofort wirklich mit ich trinke nie wieder was, aber halt natürlich, ich trinke ja nichts mehr und bin aber sehr, sehr schnell, sehr offen damit umgegangen und habe das auch immer überall erzählt. Wie war das bei dir?
Ja, das ist in der Tat ein Unterschied, wobei das nicht am Stolz liegt. Ich war, nachdem diese Entscheidung getroffen ist, auch stolz, bin es noch heute und merke auch, wenn ich darüber in meinem Umfeld rede, dass ich das mit einem stolzen Grundton mache. Also das ist schon so, aber ich habe wie vielfach in meinem Leben Sorgen davor gehabt, was die Menschen über mich denken. Für mich war und ist oft auch noch ganz wichtig, was die Leute über mich denken. Da bin ich auf einem Weg, aber der ist noch nicht abgeschlossen. Und ich komme eben aus einer Generation und aus einem Umfeld, wo Menschen, die keinen Alkohol trinken, entweder schwerst krank sind oder absolute Spaßbremsen und Selbstkontrollfreaks, mit denen man nichts machen kann. Und ich würde jetzt keins dieser Label auf mich münzen wollen. Ich erlebe mich und andere spiegeln mir das auch wieder völlig anders. Nichtsdestotrotz hatte ich da keinen Bock drauf und darum habe ich das also, dass ich wirklich nüchtern lebe, erst nach einem Dreivierteljahr und einem Jahr angefangen, so bekannt zu geben. Mhm. Und das war dann für mich vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade skizziert habe, auch nochmal ein ganz wichtiger Schritt, weil es eben auch darum ging, eine gewisse Scham zu überwinden, wo sich dann herausgestellt hat, da gab es gar nichts zu schämen. Und ich mache jetzt mehr, glaube ich, sogar als du die Erfahrung, dass ich auch das nur andeuten muss und die Menschen um mich herum sofort reflexartig anfangen, sich zu rechtfertigen, dass sie etwas trinken und mir detailliert schildern, wann sie was nicht getrunken haben und sich selbst dann versuchen zu beweisen, dass sie also, ich sag mal, kein Thema mit Alkohol haben. Es ist herrlich. Also alleine darüber könnten wir beiden und könnte ich ein Buch schreiben. Das ist total cool.
Ja, die Erfahrung mache ich auch extrem stark, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir in dem Sinne stärker ist, weil du halt natürlich wesentlich mehr ältere Menschen, also ich meine damit jetzt nicht hier Oma-Opa-Alter, sondern halt einfach mittleres Alter, so wie du auch.
Die Gestandenen.
die Babyboomer. Bist du eigentlich noch Babyboomer? Ich glaube schon, oder?
Ja.
Ja, die Babyboomer-Generation, die natürlich jetzt auch in ein Alter kommen, wo es jetzt langsam wirklich ernst wird mit dem Alkoholproblem und das halt wirklich schon stark ist. Also niemand trinkt im Laufe des Lebens weniger, sondern entweder hört man auf oder man trinkt mehr. Und deswegen ist es bei dir natürlich, glaube ich, in deren Unterbewusstsein jetzt einfach auch schon eher so, es könnte schon halt auch ein Problem bei mir sein. Und dann kommt natürlich so eine Person wie du, die nichts trinkt, wie der Spiegel der Nemesis daher. Und ja gut, ich meine...
Toll formuliert. Super.
Dann ist es da einfach nochmal stärker.
Ja, wo mir das vielleicht auch nochmal zu Unterschieden, die jetzt aber nicht in dem eigentlichen Nüchternwerden zu tun haben, sondern in unseren unterschiedlichen Berufen sind. Ich arbeite ja auch und zunehmend mit Menschen, begleite sie, kann das eben auch so als Coaching bezeichnen oder Konfliktmoderation und diese Dinge. Und da haben mir die Erfahrung in der eigenen Nüchternheit und das Beschäftigen mit der Sober Bubble, mit der Quitlit extrem geholfen, weil, ich möchte das hier mal so ein bisschen plakativ sagen, ich mindestens bei der Hälfte der Menschen, mit denen ich arbeite, nach relativ schneller Zeit an den Punkt komme und sage, eigentlich hat das hier wenig Sinn, dass ich sie weiter begleite, weil sie stellen sich selbst ein Bein, indem sie vieles von dem, was sie sich vornehmen, was sie machen, was sie ergründen wollen, kaputt machen, weil sie regelmäßig Alkohol konsumieren. Und dann trennt sich manchmal so ein Weg. Und oft ist es so, dass, ich hätte beinahe gesagt, wie so eine Beschleunigung wirkt, weil die Leute, wie wir beiden eben auch, froh sind, dass das endlich mal jemand anspricht, sie das mal ansprechen können. Und ja, ich kann dann die Angebote weitergeben, ich kann Ideen teilen, wie man das jetzt angeht. Und dann unterbrechen wir die Arbeit oft und schon nach kurzer Zeit der Nüchternheit geht das, also nimmt das eine ganz andere Dynamik auf. Die persönliche Entwicklung, die Arbeit an Themen, sei es im beruflichen, sei es im privaten Bereich. Und das ist, ich glaube, viele derer, die sehr reflektiert auf ihre Nüchternheit schauen, erleben das, können das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einsetzen. Ich kann nur sagen, das ist für die Qualität meiner Arbeit ein Riesengewinn. Und gleichzeitig kann ich eben aus dieser Erfahrung nur bestätigen, was wir für ein echtes Alkoholproblem haben.
In der Gesellschaft.
In der Gesellschaft.
Ja, das ist massiv, das stimmt. Uns würde jetzt natürlich interessieren, wie waren eure Wege in die Nüchternheit? Was waren die Unterschiede zu unseren Wegen? Wie gesagt, es gibt so, so viele Wege und Möglichkeiten, eigentlich so viele, wie wir Menschen sind, dass das extrem spannend ist. Und ich glaube, vor allem sehr, sehr hilfreich für Menschen, die diesen Podcast jetzt hören und vielleicht noch nüchtern werden wollen. Daher schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare bei Instagram, bei YouTube oder bei Spotify. Schreibt uns auch gerne Nachrichten. Wir freuen uns über jede, die ankommt. Und ihr bekommt auch auf jeden Fall eine Antwort. Und ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bleibt klar im Kopf.
Bleibt klar im Kopf und bis bald. Tschüss, Jana.
Macht's gut. Ciao, Benno.
Das war Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches, nüchternes Leben. Und jetzt bleibt klar im Kopf.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.